Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ja, wir haben viel gehört, dass Christus, dass Jesus wiederkommt. Dürfen alle gespannt sein, wie das wird. Es gibt ja viele Stellen, die dort direkt oder indirekt hindeuten. Aber vorerst beginnen wir ganz woanders, im Johannesevangelium im Kapitel 2. Da sind wir unterwegs mit Jesus und seinen Jüngern. Und zwar bei einer Hochzeit. Ist noch nicht so lange her, da waren viele von uns bei Stefan und Alissa eingeladen zur Hochzeit. Und wir durften alle mitfeiern und es war wunderschön für uns alle. Aber am allerschönsten war es, für wen? Hoffentlich für euch, das nehmen wir doch an. Das war am allerschönsten, hoffentlich für Stefan und Alissa, ja, am 11. September. Nun gut, auch heute sind wir eingeladen zu einer Hochzeit, zumindest gedanklich sind wir dort mit Jesus und den Jüngern und sogar seiner Mutter unterwegs. Johannes Kapitel 2, 1 bis 12. Da heißt es, und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Nun, der dritte Tag von was? Wenn man dem Johannesevangelium folgt vielleicht, erster Tag, Zeugnis von Johannes dem Täufer, dass dieser der Messias und Christus ist und Einsetzung auch von Jesus als dem Messias. Erster Tag. Zweiter Tag, wieder Begegnung mit Johannes dem Täufer und seinen Jüngern und auch die ersten Jünger folgen ihm nach. Dritter Tag, Hochzeit. Ja. Also nur, dass man weiß, was ist mit dem dritten Tag gemeint. Ja. Wie kommt man auf den dritten Tag? Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm. Sie haben keinen Wein. Und Jesus spricht zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Andere Übersetzungen auch sagen, was hat das mit dir, mit mir und dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber die Mutter Jesu ist ein bisschen hartnäckig und sagt, seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Das sind so um die 100 Liter. Also 600 Liter wurden dann mit Wasser gefüllt. Und Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm, jedermann setzt zuerst den guten Wein vor, und dann, wenn die Gäste betrunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Und danach zog er hinab nach Kapernaum. Er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger und sie blieben wenige Tage dort. So, soweit unsere Geschichte von der Hochzeit, die wir uns heute näher anschauen werden. Eine sehr spannende Geschichte, aber auch eine sehr schöne Geschichte. Jesus feiert da. Aber wenn wir in den Evangelien blättern und auch schauen, welche Zeichen und Wunder tut Jesus, sofort ist ein bisschen aus dem Rahmen heraus. Zumindest hat man den Eindruck, irgendwie unterscheidet sich dieses Zeichen etwas. Denn egal, ob wir zufällig irgendwo die Bibel aufstellen oder wenn wir schnell in unserem Gedächtnis nach einem Zeichen oder Wunder suchen, dann entdecken wir eigentlich, dass es fast ausschließlich, wenn wir von diesem Wunder zum Beispiel absehen, darum geht, dass Jesus schwer kranke Menschen heilt. Es geht darum, dass er schwere Behinderungen und Einschränkungen von den Menschen nimmt. Er macht sie sehend. Er macht sie hörend und sprechend, wenn sie das nicht können. Ja, er kann sogar Leute, die keine Bewegung mehr haben, wieder zum Laufen bringen. Er vertreibt Dämonen, Leute, die wirklich auch Ängste haben, psychisch angegriffen werden. Ja, er macht sogar Tote lebendig. Ja, er gibt Ausgehungerten zu essen. Das sind eine riesige Schar an Zuhörerschaft ist bei ihm unterwegs, um ihn zu hören, um an seinen Lippen zu hängen und zu hören, was er sagt. Und es wird so spät, dass sie zu hungern beginnen und eigentlich großen Mangel leisten. Da geht es nicht um Wein, sondern die haben nicht einmal irgendwas zu essen mit. Und Jesus stillt ihren Hunger. Die wundersame Brotvermehrung. Überall, wo Jesus hinkommt, schenkt er Hoffnung und Zuversicht für alle, die innerlich leiden und ausgegrenzt sind, von der Gesellschaft missachtet werden, wirklich schwere körperliche Einschränkungen oder Krankheiten hat. Da begegnet uns Jesus permanent mit seinen Zeichen. Wir erleben ihn dort, wo große Not ist, wo Bedrohung ist, wo existenzieller Mangel herrscht. Dort tritt Jesus auf mit seinen Wundern. Fast durchgehend im Evangelium. Er gibt den Menschen die Würde zurück. Er stellt sie wieder an einen relevanten Platz in der Gesellschaft. Und wir erleben auch einen Jesus, wenn es nicht um Wunder geht, der streitbar ist, der um Gerechtigkeit kämpft, der die Wahrheit durchsetzt gegenüber dem Establishment und den Großen. Aber ganz egal, welche Geschichten, Taten und Dinge wir anschauen, fast durchgängig geht es eigentlich um sehr existenzielle Dinge. Überall bei diesen Geschichten spüren wir eine große Dringlichkeit, fast eine zwingende Notwendigkeit, etwas im Leben wiederherzustellen, was kaputt gegangen ist oder nicht funktioniert. Und sein erstes Wunder aber, wo tut er das? Sein erstes Zeichen. Na, ich würde einmal salopp sagen, bei einer feuchtfröhlichen Hochzeit, zu der er eingeladen ist. Tja, hier gibt es auch einen Mangel. Es gibt keinen Wein mehr. Nicht gerade lustig bei einer Hochzeit und vor allem zu früheren Zeiten in dieser Gegend. Da war das nicht so fein. Aber existenzieller Mangel, also den spüren wir hier nicht so deutlich wie anderswo. Und so dürfen wir uns fragen, muss Jesus jetzt erst richtig einmal draufkommen, was eigentlich seine Mission ist, dass es viel wichtigere Dinge gibt, als da irgendwie Wein zu zaubern? Ich sage es jetzt wirklich ein bisschen provokant. Ist er sich der Tragweite seines Auftrages noch nicht bewusst, was da auf ihn zukommt und dass die Welt voller Not ist und sein Erbarmen braucht? Dass es Gottes Erbarmen braucht? Nun, das denke ich nicht. Er ist sich seines Auftrags sehr wohl bewusst. Er sagt auch ganz deutlich, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Er hat ganz klar den Blick auf seinen Auftrag fokussiert. Und das ist auch das, was er seiner Mutter zum Ausdruck bringt. Das ist keine Respektlosigkeit, aber er sagt, ich bin dem Vater schuldig, was zu tun, aber auch den Menschen gegenüber. Ja, er kommt ja, um den Mensch und Gott wieder zusammenzubringen durch sein Handeln. Und er möchte natürlich den Menschen dienen, aber es geht nicht darum, Menschen wohlgefällig zu sein und den Applaus der Menschen zu haben. Darum geht es nicht. Auch nicht für die engsten und vertrautesten Personen. Es ist ihm schon klar, es ist ihm schon wichtig klarzumachen, das, was ich tue, und auch das, was ich jetzt tue, tue ich mit dem Willen und mit dem Segen des Vaters. Nun dürfen wir uns fragen, warum ist dieses erste Wunder bei einer Hochzeit? Und gibt es einen tieferen Sinn, der hier zum Ausdruck kommen soll? Na, im Grunde würde ich jetzt einmal behaupten, gibt es keinen anderen Sinn als bei den anderen und Wundern und Zeichen auch. Und die Antwort finden wir im Text selbst. Denn in Vers 11 heißt es, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Der Sinn und Zweck ist es, die Herrlichkeit Gottes und das Wesen Gottes zum Vorschein zu bringen. Bei all diesen Wundern. Und einen anderen Zweck hat dieses Wunder auch nicht. Das ist einmal eine simple Erklärung. Und Gott offenbart seine Herrlichkeit in und durch Jesus. Und er offenbart sie, wie wir jetzt sehen, nicht nur in existenzieller Not, auch dort, und dort ist es auch sehr wichtig. Nein, er offenbart sie auch im Leben und er offenbart sie nicht nur im Überleben. Er offenbart sie auch dort, wo gefeiert wird. Er offenbart sie überall, wo Menschen unterwegs sind und will sich auch dort überall offenbaren. Auch bei dieser Hochzeit. Sag's einmal so, Jesus war dort mit seinen Jüngern. Im Moment gab's scheinbar nichts anderes zu tun, unter Anführungszeichen, als zu feiern, Gemeinschaft zu haben, gut zu essen und zu trinken und sich über das Glück von zwei Menschen zu freuen. Und auch hier ist die Herrlichkeit und Großzügigkeit und Barmherzigkeit Gottes zu sehen und zu spüren. Und Gott muss seine Kräfte nicht einteilen, dass er sagt, wenn ich heute ein Wunder tue, bin ich morgen zu schwach, um ein anderes zu tun. Das ist nicht sein Problem. Wir begegnen ihn also in vielen Dingen, in Hochzeiten, in Geburten, in Begegnungen miteinander, im Feiern, ebenso wie in den restlichen Geschichten bei der Bewältigung von Krankheiten, von Sichtung und von Bedrohung. Und Gott ist es auch immer wieder, der den Menschen einlädt, einen Schritt aus dem Alltag herauszutreten und zu feiern. Und unser aller Schöpfer hat uns zwar nicht zum Leichtsinn geschaffen, das möchte ich auch betonen, aber doch zur dankbaren Fröhlichkeit. Ja? Also Gott liebt fröhliche Herzen. Sie sind nicht fremd, sondern eigentlich möchte er das. Nun, also zusammengefasst, der erste Grund, warum sich Jesus zuallererst bei der Hochzeit offenbart und hier den Anfang seiner Zeichen setzt, ganz einfach, weil er es kann und weil es ihm gefällt. Ja? Lassen wir Jesus den Platz, um sich überall in unserem Leben auszubreiten. Sowohl wenn es um die Wurst geht und haarig wird, als auch dort, wo es um die angenehmen und fröhlichen Seiten geht. Und es zahlt sich aus, wie wir sehen, Jesus auch da einzuladen. Auch wenn der Bräutigam für alles vorgesorgt hat und es ein gutes und schönes Fest wird, wir sehen, es ist noch besser geworden. Ja, also wird nicht schlechter, wir brauchen keine Angst haben, dass uns der Spaß verdorben wird. Ganz im Gegenteil. Und so ist die erste Frage, die ich so ein bisschen zum Nachdenken mitgeben möchte. Wie offenbart sich Jesus in deinem, in meinem, in unserem Leben? Privat gesehen, aber auch als Gemeinde. Gehen wir nur dort, wo wir Not haben zu ihm, oder machen wir wirklich unser ganzes Herz auf, auch dort, wo wir die guten Dinge des Lebens miteinander und mit ihm teilen dürfen. Ja, Gott ist großzügig und das sollten wir alleine schon aus der Tatsache heraus erfahren, dass Jesus alles gegeben hat und Gott seinen Sohn gegeben hat, damit die Gemeinschaft mit ihm wiederhergestellt wird. Und Gott geht es dabei nicht bloß um Rettung von Leben, um Befreiung aus der Sünde, um Gemeinschaft mit ihm, sondern es geht wirklich um Qualität, um gute Beziehung, um ein fröhliches Herz. Vielleicht hilft uns da auch noch ein Blick in den Schöpfungsbericht, es wird uns vielleicht noch ein bisschen tiefer und weiter in die Geschichte bringen. Auch beim Schöpfungsbericht ist es so, die ganze Schöpfung ist schon fertig, es gibt Tierlein und Pflänzlein und alles drumherum. Es ist alles bereitet, dass es dem Menschen gut geht, dass er einen vollen Bauch hat und alles passt. Aber wenn wir genau nachlesen, irgendwie dem lieben Adam geht es trotzdem nicht so gut. Es fehlt ihm ein Gegenüber. Gell? Es fehlt ihm ein Gegenüber und Gott sagt, okay, da werden wir auch noch was machen. Und so schafft er den Menschen als Mann und Frau aufeinander ausgerichtet. Und dann erst ist die Schöpfung perfekt. Also es geht nicht nur darum, dass der Adam nicht hungern muss und die existenziellen Ängste alle abgedeckt sind und dass er ein Dach über dem Kopf hat. Es geht wirklich um Lebensqualität. Gott ist großzügig. Wenn wir die Geschichte lesen, da heißt es in 1. Mose 2, 23 bis 25, da sprach der Mensch, als er aufgewacht ist, und das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, sagt er, also das heißt es im Kapitel 2 im 1. Mose. Und dann steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und dann ist die Rede, sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Das ist eine meiner Lieblingsstellen. Es ist alles in Ordnung. Er hat sein Gegenüber. Es geht ihm gut, es ist der Gipfel seines Glücks und Ausdruck der höchsten Schöpfung. Warum sich Jesus zuallererst bei einer Hochzeit offenbart und hier den Anfang seiner Zeichen setzt? Ich habe vorhin gesagt, weil er es kann und weil es ihm gefällt. Und mit weil es ihm gefällt, da habe ich nicht nur gemeint, er nimmt sich halt die Freiheit, es gefällt ihm gerade und es kommt ihm gerade in dem Sinn, mal da zu wirken, sondern im tieferen Sinne, weil es ihm gefällt. Gott gefällt es, wenn zwei Menschen ein ehrliches, gerades, öffentliches Ja zueinander finden. Und Gott gefällt es, und es ist seiner Schöpfung und seinem Willen gerecht und gut. Es ist Gott wohl gefällig, er hat Gefallen daran, wenn wir einander finden und wenn wir zueinander stehen. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum Jesus Gefallen dran hat, hier an diesem Fest seine Großzügigkeit auszudrücken. Und warum er hier bei diesem Fest Wein schenkt. Weil es Gott gefällt und damit auch Jesus. Nun, von mir aus könnte die Geschichte von Adam und Eva hier aufhören. Wir wissen, dass sie es nicht tut. Ja? Die schöne Geschichte, dass sie beide ganz selig sind und glücklich sind und alles gut ist, ist im nächsten Vers schon angegriffen. Und wir wissen, es kommt zur großen Trennung zwischen dem Menschen und zwischen Gott. Und der Mensch ist einem Dilemma ausgesetzt. Und da kommen wir jetzt noch ein bisschen tiefer in die Geschichte hinein. Warum ist Jesus gekommen? Warum ist Jesus gekommen? Er ist gekommen, um genau dieses Dilemma zu beseitigen. Er ist gekommen, um den Menschen wieder in die Schöpfungsordnung einzugliedern. Er ist der vollkommene Adam, heißt es im Römerbrief. Er ist der Adam, der bestehen wird, der nicht fällt, der sich nicht verlocken lässt, der nicht mit Gott bricht, sondern auf Gott schaut und sich nicht einflüstern lässt, dass er mehr sein muss als der Vater. Er ist der gehorsame und willige Sohn. Und er ist dort. Und wer ist seine Braut? Wer ist die Braut dieses Christus? Wer? Wenn wir genauer lesen, und es gibt viele Stellen dazu, wir sind es. Wir, die Gemeinde, wir sind seine Braut. Und das Glück und das Zusammensein von Mann und Frau und wie man damit umgeht, ist keine Nebensächlichkeit und nicht bloß eine Frage des privaten Lifestyles, was ich damit mache oder wie ich damit tue. Ich möchte das an dieser Stelle betonen, weil es auch stark angegriffen ist durch unseren Zeitgeist und unsere Gesellschaft. Aber im Zusammenleben von Mann und Frau offenbart sich ein großes Geheimnis, schreibt Paulus selbst. Im Epheserbrief 5, 28 bis 32 heißt es, ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Und er nimmt wieder Bezug auf den Schöpfungsbericht. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das zitiert Paulus und er schreibt dann am Schluss, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde, schreibt er. Und auch im Johannesevangelium kommt es zu Streitereien zwischen den Jüngern von Johannes dem Täufer und Jesus. Und sie sagen, Johannes, die taufen da auch und irgendwie rennen da alle hin. Und was sagt Johannes, der Täufer? Er sagt, ich muss abnehmen. Ich bin nur sozusagen der, der den Bräutigam ankündigt. Ich bin der Freund des Bräutigams. Aber ich muss abnehmen, der Bräutigam steht im Mittelpunkt. Er ist es, der zählt. Ja, wir haben heute einiges gehört, dass Christus wieder kommt. Werner hat es in der Einleitung gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Und auch beim Abendmahl hat er eine Stelle aus der Offenbarung zitiert. Und wenn ich sage, warum sich Jesus zuallererst bei einer Hochzeit offenbart und hier den Anfang seiner Zeichen setzt, dann bin ich wieder dort, weil er es kann, weil es ihm gefällt und ich sage jetzt, weil er vielleicht auch schon einen Blick darauf hat, wie es sein wird, wenn er seine Braut abholt. Und weil es für ihn nicht zulässig ist, dass es dort Mangel gibt und weil es ein rauschendes Fest werden soll und weil es ein Fest werden soll, wo heute schon klar ist, es wird ein großes, unerwartetes, unübertroffenes Fest in höchster Qualität. Er ist der Bräutigam. Und wir als Gemeinde die eigentliche Braut. Es gibt also viele gute Gründe, warum Jesus hier sein erstes Zeichen tut. Aber wir dürfen uns angesichts dessen schon freuen, wenn wir Jesus wieder sehen, wenn wir wissen, wie wichtig ihm das ist, dass Menschen feiern, wo sie zusammenkommen. Und ich möchte auch noch einmal einen Ausschnitt lesen. In Offenbarung 19 gibt es die Hochzeit des Lamms, wo Christus seine Braut, seine Gemeinde abholt. Und da heißt es im Vers 6 bis 10, ihr könnt das alles zu Hause nachlesen, aber ich konzentriere mich jetzt auf 6 bis 10. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wird ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, also Johannes hat ja das diktiert bekommen, und er sprach zu mir: Schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich fiel vor seine Füße nieder, um ihn anzubeten. Ja, ich würde sagen, ein würdiges und großes Ende. Und eine Zukunft, die uns erwartet. Und ich denke, all diese Dinge schwingen da mit in dieser Hochzeit von Kana. Und ich darf zum Abschluss auch noch beten. Ja, Herr, ich möchte dir danken, dass du großzügig bist, dass du dich offenbaren willst in allen Aspekten des Lebens, dass du nicht kleinlich bist, dass du uns ermutigst zu feiern und fröhlich zu sein vor deinem Angesicht, dass du uns mehr geschenkt hast als das, was wir zum Überleben brauchen, und dass du uns eine Vision gibst, wie es sein wird, wenn wir einmal mit dir zusammen sein dürfen, Herr. Ich danke dir, denn du bist groß und wunderbar und unbeschreiblich. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen für diese Wahrheit öffnest und dass wir als Gemeinde immer wieder auf dich blicken, dass wir in unserem Leben auch den richtigen Weg zu dir finden und die richtigen Antworten auf die Fragen, die uns beschäftigen, auch in dem Zusammenhang. Amen.